Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalaver. Wir schnacken heute über Farben, Farbkonzepte in Filmen und Serien und wie Farben uns unterbewusst beeinflussen können. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalaver.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Filmpalaver. Wie immer mit dem Niklas.
Hallo Tobi.
Hallo Niklas. Und da wir heute über Farben reden, haben wir unseren Farbexperten Marcel eingeladen. Hallo Marcel. Ja.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Wir freuen
zum
uns
zum zweiten
auch.
Mal in Folge. Marcel, das ist ein Grund zum Feiern.
Ist hallo, schon da. Der war auch schon mal dreimal in Folge da.
Ja, stimmt, aber es ist trotzdem selten.
Aber in der jüngsten Vergangenheit auf jeden
ja.
Fall.
Ja,
das stimmt.
Genau. Und vorerst auch das letzte Mal. Mit, weil wir jetzt zu dritt sind.
Das kann
heute
gut sein,
gerade
ja.
Noch so.
Ja.
Mit Abstand aber.
Genau.
Genau.
Den Abstand haben wir aber auch immer.
Schon vor, ja.
Den Abstand haben wir schon vor Corona.
Das ist egal.
Aber okay.
Ist trotzdem gut. Also wir quatschen heute allgemein so ein bisschen über Farbgebung in Filmen, wie das so die Leute beeinflusst, die das gucken, wenn es auch unterbewusst beeinflusst. Und Niklas hat sich so ein grobes Konzept für die Folge überlegt.
Ich weiß, also ein Konzept habe ich nicht so richtig, aber ich wollte mit einer Anekdote starten, die ich mal erlebt habe, mit dem lieben Marcel. Und ihr beide wisst nicht, wovon ich jetzt anstarte. Das wird sehr interessant, wie ihr reagieren werdet. Okay. Das ist schon einige Jahre her, aber hat mit dem Thema Farbgebung in Filmen zu tun. Und zwar war das so, das war noch zu Zeiten, als ich in einer Band gespielt habe. Und wir hatten einen Proberaum irgendwo auf dem Land, also irgendwo am Arsch der Welt. Und irgendwann kam dann mal die Anfrage vom lieben Herr Marcel, der schauspielerisch tätig ist, ob man diesen Proberaum nicht mal als Location nehmen könnte.
Ich erinnere mich.
Um eine Szene zu drehen, ja. Dazu muss man sagen, dieser Proberaum, also ich will nicht sagen, es war ein bisschen abgefuckt, wo das war. Aber man hat halt damals genommen, was man so kriegen konnte. Und das war so ein abgehalfterter Bauernhof, wo so Container waren, die mit so komischen Sachen gefüllt waren. Ein paar Jahre später wurde das auch dicht gemacht wegen Brandschutz. Also es gibt so ein bisschen das Gefühl, was das für eine Location war. Aber das war dann irgendwie ein Freitagabend oder sowas und dann kamt ihr da mit so einer ganzen Filmcrew. Also einer ganzen Filmcrew ist übertrieben, aber einer, sag ich mal, Indie-Filmcrew, also ein Kameramann, ein Regisseur, zwei, drei Schauspieler und vielleicht noch jemand, der irgendwas hält. So in dem Größen?
Ja, ungefähr. Doch, kommt hin. Ich erinnere mich auch ungefähr, ja.
Mir ist auch, als ich jetzt letztens die Tage dran gedacht habe, ist mir auch aufgefallen, dass wir niemanden um Erlaubnis gefragt haben, also wir, ob wir das wirklich da machen dürfen. Weil nämlich die Besonderheit an diesem Proberaum oder diesem Komplex war, dass da immer der Besitzer auf so einem Quad rumgefahren ist, nebenbei auch sturzbetrunken die ganze Zeit. Wie gesagt, das war ein bisschen jenseits von Gut und Böse, diese Proberaumkomplex. Aber wir haben niemanden gefragt, aber egal, freitagsabends hat trotzdem funktioniert. Und warum ich darauf eigentlich zu sprechen komme und mit Farben, ich erinnere mich nämlich daran, da haben sich, glaube ich, gerade du und deine Kollegin in unserem Proberaum umgezogen und draußen haben die Leute aufgebaut und wir haben da so verschiedene Neonlampen, so kalte Neonlampen. So, und jetzt gab es da einen Dude, der hatte die ganze Zeit die Aufgabe, mit so komischen Transparentpapier diese Neonlampen, Dinger zu überdecken, damit die Szene die richtige Belichtung hat, also die richtige Farbgebung.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte so, boah, der hat echt die absolute Arschkarte gezogen. Weil ich weiß noch, dass einmal wurde eine Szene gedreht mit grünem Transparent vor dem Neonlicht. Und da meinte der Regisseur irgendwie so, nee, Leute, da muss rotes Transparent vor. Und da musste er wieder mit dem roten Transparent das davor halten. Und ich weiß noch, dass ich, das war übrigens auch das erste Mal, und das einzige Mal, dass ich hier an einem Filmset war, in Anführungszeichen, dass ich dahinter saß und dachte so, boah, was für ein undankbarer Job. Aber trotzdem interessant und lustig. Und ich habe nie gesehen, was dabei rausgekommen ist im Endeffekt.
Fällt echt mir gerade auf. Nee. Doch, die Szene habe ich auch noch. Die hatte ich auch eine Zeit lang in meinem Demoband mit drin. Aber wir haben das dann so ein bisschen umgeformt, weil ursprünglich wollten wir es ja in eurem Proberaum drehen.
Ja.
Das war
ja
ursprünglich der Plan gewesen.
Ja.
Und dann haben wir uns da aber vor Ort quasi spontan umentschieden, weil da eine Gasse, die war halt quasi prädestiniert, weil die sah halt so ein bisschen verwahrlost aus und da war nur so ein bisschen fahles Licht.
Ja.
Und das sah dann wirklich so aus, als würdest du quasi außer abgeranzten Disco rauskommen und dann da in diese kleine Gasse rein. So, das war halt auch eine recht enge Gasse, so von, weiß ich nicht, 1,50 Meter Breite oder sowas, also nee, automatisch.
Noch nicht mal. Ich erinnere mich an die Gasse, weil das war die Gasse, die man gehen musste, um zur Toilette zu kommen.
Also, genau.
Also es waren 60 Zentimeter oder sowas oder vielleicht 80. Das war also
echt nicht viel Platz und es war automatisch dann dadurch so eine Bedrängnis und die Szene war halt auch so, dass die eher bedrängend war und die ist nicht so happy und gut für Laune.
Ja.
Und deswegen hat das ganz gut gepasst. Aber der Typ musste das auch ziemlich lange halten, weil ich weiß, wir mussten die Szene einige Male gedreht.
Also auf jeden Fall.
Wir waren nicht nur eine halbe Stunde da, sondern der hat das transparent schon eine Weile gehalten. Auf jeden Fall.
Konnte man das nicht da festklippen oder so?
Ja, ich glaube, irgendwann haben sie es auch ein paar Mal versucht, das festzukleben. Dann ist es auch teilweise abgegangen. Ja. Das hängt ja immer davon ab, wie dann der Untergrund da ist.
Ja.
Und der war, glaube ich, nicht so top.
Ja. Es war auf jeden Fall sehr indie-mäßig. Aber war sehr interessant. Und ich weiß nur, dass es da halt ewig um die Farbe ging. Von der Szenengebung.
Ich muss sagen, ich fand die Szene davon eigentlich auch am Ende ganz nice. Also hat mir damals ganz gut gefallen. Ist jetzt halt schon ein bisschen älter, ne? Ist halt auch schon wieder 7 Jahre her.
Bestimmt. Ne? Gibt es deine Homepage noch, dein Demoband?
Ja, aber da ist die Szene nicht mehr drin.
Warum nicht?
Ja, weil du hast immer nur so 3-4 Szenen in deinem Demoband, damit das nicht zu lang wird. Und da versuchst du dann natürlich halbwegs aktuellere Sachen zu nehmen und nicht die Sachen, die 7 Jahre alt sind.
Was hast du drin? Mal ganz kurz aus Interesse.
Ich habe eine Szene drin aus einem Kurzfilm von letztem Jahr, das meine meine zweite Szene ist das. Meine erste Szene ist die von Das Wasser des Lebens, das Märchen von ARD.
Was spielst du da nochmal?
Den Stallburschen Gunther.
Ich wollte nur nochmal fragen.
Das hat echt Spaß gemacht, das war wirklich eine witzige Rolle. Das war
ich hab's auch gesehen.
Ja, das war so klein, aber irgendwie witzig, hat einfach Laune gemacht.
War sehr cool, dich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
zu sehen. Ja, tatsächlich, ja.
Ja.
Auch nur klein war.
Und ich fand's auch witziger, als beim Staatsanwalt in die Leiche zu gehen.
Die Story hatten wir ja schon mal.
Ja. Genau, mit dem Applaus dann so völlig nackig auf dem Metalltisch. Ja, was heißt abgedreht? Denkst du, okay, awkward. Okay. Darf ich mir vielleicht kurz was anziehen? aber deswegen habe ich genau die Szene von Das Wasser des Lebens, dann die Szene aus einem Kurzfilm von, ich glaube, auch vorletztem Jahr. Und ich weiß gar nicht, was meine anderen beiden Szenen sind. Ich glaube, ich habe eine Szene, die ich so mal gedreht habe, auch rein fürs Demoband.
Aber Teil der Skorpion hast du nicht reingepackt?
Doch, als letzte Szene tatsächlich. Ach,
tatsächlich? Ja. Aber nur, weil du neben Ralf Richter bist da?
Ja.
Ja, also.
Ja, und weil ich da auch, finde ich, in der Szene mit Ralf Richter gar nicht so schlecht wegkomme.
Okay, ja.
Von daher, klar, über den Kontext kann man sich streiten.
Ja, aber den können wir schon vorstellen, dass es auch wieder ein bisschen Gewicht hat, dadurch, dass es ein echter Kinofilm war.
Ja, vielleicht.
Ja, und Ralf Richter kennt man ja auch. Das ist ja auch schon.
Ja, deswegen. Deswegen habe ich es ja auch drin, weil sonst. Aber.
Und jetzt muss ich fragen, auch wenn wir überhaupt noch nicht beim Farbthema angekommen sind, was der Dingensfilm macht, der
Serbienfilm. Ja, das Problem ist ja, das ist ja wie gesagt ein Independent-Projekt gewesen. Also nicht von einem Sender oder sowas finanziert, sondern von einer eigenen Produktionsfirma, die auch nicht in Deutschland ansässig ist, sondern in England und in Serbien ihren Hauptsitz hat. So, also in den beiden Ländern. Und wurde trotzdem auf Deutsch produziert. Das heißt, die wollen das halt in Deutschland verkaufen. Nur müssen die halt auch erstmal jemanden finden, der das kauft. Und das ist, glaube ich, einfach nicht so leicht. Wenn du von außen kommst und niemand kennt dich, weil die haben ja noch keinen deutschen Film produziert, da dann einfach einen Abnehmer zu finden, der da wahrscheinlich auch gar nicht so wenig Geld für bezahlt und den Film dann ausstrahlt, der muss sich davon ja auch Gewinn erhoffen, weil sonst kauft er den Film ja nicht, ist, glaube ich, nicht so easy. Ich muss sagen, leider, ich hätte vor einem halben Jahr mal die Chance gehabt, mir den Film zumindest selber mal anzuschauen, den fertigen. Da wäre ich nach Dortmund gefahren, weil der Regisseur dazwischen gelandet wäre und der hätte da ein bisschen Aufenthalt am Dortmunder Flughafen gehabt. Und das war schon alles abgeklärt am Tag vorher, dass ich dann dahin fahre mit der Bahn, mir den Film angucke, wieder zurückfahre. Und dann hat er mir am Morgen, kurz bevor ich in die Bahn steigen wollte, geschrieben, dass er in England nicht losfliegen durfte wegen Corona. Und deswegen, fiel das dann ins Wasser. Und deswegen habe selbst ich den Film noch nicht gesehen, leider. Ich habe mal einen Trailer gesehen, das ist aber auch schon jetzt wieder über ein Jahr her. Und den hat er leider dann auch wieder ziemlich schnell offline genommen, wahrscheinlich, weil er nicht wollte, dass wir den rumreichen, was wahrscheinlich auch passiert wäre.
Ja. Ist wahrscheinlich, ja.
Aber ich fand den Trailer eigentlich tatsächlich gut, weil der Trailer hat genau das gemacht, was der Film, finde ich, ist. Nämlich hat gezeigt, dass das so leichte Unterhaltung ist, einfach ein bisschen Comedy, nicht viel nachdenken. Und mehr hat der Trailer einem auch nicht versprochen. Also ich fand das gut, dass der Trailer nichts versprochen hat, wo ich dachte, das ist zu viel gewollt oder ne, das bietet der Film inhaltlich nicht, sondern das soll lustige, leichte Unterhaltung sein. Und ich finde, das hat der Trailer auch rübergebracht. Und deswegen finde ich es auch schade, dass es den irgendwie nicht mehr gibt. Oder ich weiß nicht, wo der ist, aber.
Und gerade mit den Streaming-Diensten, gibt es da nicht jetzt gerade jetzt so gute Optionen?
Dachte ich auch. Er hat das auch mal geschrieben, aber was da jetzt gerade läuft oder ob er da gerade was versucht, weiß ich halt nicht. Die Sache ist eben, dass der ja parallel auch immer noch neue Projekte macht. und ich dann nie weiß, wie viel der zeitlich in die, also in den Verkauf wirklich reinsteckt.
Ja.
Und also, keine Ahnung, ich meine, ich denke mir, der wird da einiges an Geld reingesteckt haben. Also es war keine Produktion von 10.000 Euro, sondern da sind wir auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. So. Ich weiß nicht, wie hoch im fünfstelligen, aber definitiv im fünfstelligen. Und da denke ich mir schon, da will der auch das Geld eigentlich wieder reinbekommen, ne? Also,
ja, ja.
Keine Ahnung. Ich meine, der Schnitt und alles wird ja auch gedauert haben. Das ganze Projekt ist jetzt gerade 2 Jahre her. So. Also, der Film ist jetzt, glaube ich, erst seit einem guten halben Jahr wirklich fertig. Von daher, ja, ein bisschen Zeit würde ich dem schon noch einräumen, aber.
Tatsächlich gibt es ja immer wieder Filme, die eine ganze Weile irgendwie rumgereicht werden und dann irgendwann rauskommen, ne?
Ja.
Ja, das glaube ich so, gerade wenn es halt von außerhalb kommt und eben nicht beauftragt wurde von einer Streaming-Plattform oder einem Sender, dann kann das schon mal ein bisschen dauern. Aber ich dachte halt auch, dass jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit wäre, ne? Weil eben jetzt gerade nicht so viel produziert werden konnte, ein paar Monate lang.
Kinos tot sind.
Genau, dass da vielleicht irgendwie so ein Loch entsteht, was gefüllt werden muss. Und dass dann da auch so ein Film halt Chancen hat, der jetzt eher in so eine, ich nenne es mal, kleinere Sparte reingeht.
Ich meine, so. Das große Loch kommt ja jetzt. Also, und dauert ja, noch ein paar Monate. Also, ich würde mir da schon Chancen ausrechnen.
Ja,
also ich werde dem auch schreiben, dass der.
Ich hatte mit ihm schon geschrieben im Sommer halt, ne, weil er da auch gefragt hat, ja, vielleicht gibt's jetzt die Chance, ne, weil da jetzt Sachen wegfallen. Aber ja, ich werde ihn bestimmt noch mal fragen in naher Zukunft, wie es so aussieht. Das mache ich nicht immer so in regelmäßigen Abständen von ein paar Monaten. Frage ich immer mal nach, so wie sieht's aus, gibt's irgendwas Neues?
Weil mich da
natürlich schon auch interessiert.
Du dürftest in dem Fall hier auch natürlich Werbung machen.
Ja,
wir laden dich, nett, ja. Wir laden dich dann ein als Mitglied von Film Palaver und Gast.
Und Gast, ja.
Und dann bewirbst du das, den neuen.
Ich hätte Bock, das zu sehen.
Also ich muss auch sagen, da würde ich auch gerne Sachen drüber erzählen, weil das war noch viel, also da kann ich viel coolere Geschichten, glaube ich, zu erzählen, als Total der Skorpione. Da war ich ja nur 2 Tage im Wald. Ist dann ganz witzig, aber auch schnell auserzählt. Und das war ja schon mit einem ganzen Monat in Serbien rumreisen und mit einer großen Filmcrew und alles. Das war schon nochmal eine andere Erfahrung auf jeden Fall.
Bei Tal der Skorpion hast du mehr bei der Premiere im Kino erlebt als an
dem Definitiv, ja.
Das glaube ich, ja.
Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Ja. Ja, einfach nicht so schwarz sehen.
Genau. Um
zurück zum Thema zu kommen.
Sondern grün wie die Hoffnung.
Okay, alles klar. Ja, Farben in Filmen.
So. Sind Sie das gerade so neu gelesen?
Man darf jetzt auch nicht die falschen Vorstellungen haben. Also wir werden jetzt nicht im Detail auf die, auf die technischen Vorgänge davon eingehen oder so weiter, wie man die Farbgebung da richtig gestaltet. Aber ich hatte einfach mal Bock, mit euch darüber zu quatschen. Auch so über die konzeptionelle Sache von Farbgebung in Filmen. Und da wollte ich euch zuerst mal fragen, ob ihr eine Lieblingsfarbe habt.
Das wollte ich tatsächlich auch in die Runde fragen.
Okay.
Ja. Bei mir ist so ein bisschen grün und blau.
Ja.
Ein bisschen Classic, würde ich.
Was, er lacht schon?
Ja. Nee. Tatsächlich nicht wirklich, nee.
Ich glaube, wir haben nämlich noch nicht erwähnt, was deine ganz spezielle.
Was meine Stärke ist
heute. Was deine Stärke ist.
Heute in der Runde? Ja, Farben generell. Farben ganz grundsätzlich. Liegen mir seit meiner Kindheit, seit meiner Geburt, könnte man sagen, habe ich zu Farben ein spezielles Verhältnis. Eine enge Bindung. Ja, vielleicht, wo wir eben beim Thema Anekdoten waren, passt das doch ganz gut dazu, dass du noch mal kurz zurück am Ring was erzählst.
Okay, dann erzähle ich die Geschichte auch noch. Es war nämlich mal so, dass ich wusste das natürlich nicht in meiner Weisheit, dass Marcel farbenblind ist. Das muss man vorher sagen, sonst komme ich in dieser Geschichte sehr als Arschloch. Aber es war so, dass Marcel und ich waren zusammen bei Rock am Ring. Noch mit einigen anderen, Tobi war auch dabei, aber allerdings in der Szene war er, glaube ich, nicht am Start. Marcel und ich waren auf dem Festivalgelände und kamen von einem Konzert, weiß ich nicht, oder gingen zu einem Konzert, waren wahrscheinlich auch nicht ganz nüchtern, wie das auf so einem Festival halt so ist.
Vermutlich.
Vermutlich, genau. Und standen vor dem T-Shirt-Stand, dem weltberühmten, wo man sich so Merch-T-Shirts holen konnte. Sowohl von Bands als auch von Rock am Ring an sich. Und wir wollten uns beide T-Shirts aussuchen. Und auf einmal dreht sich Marcel zu mir um und sagt so, hör mal Niklas, dieses T-Shirt da oben rechts, ist das ein modischer Fauxpas? Worauf ich natürlich Marcel angeguckt habe und gefragt habe, was zur Teufel? Was ist denn mit dir los? Was soll denn diese bescheuerte Frage? Guck doch hin. Und in diesem Moment habe ich gelernt, dass Marcel farbenblind ist.
So war wirklich, es war dieser ganz unangenehme Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, dass Niklas jetzt gerade denkt so, okay, ich dachte, Marcel wäre hetero, aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das ist irgendwie gerade eine richtig unangenehme Frage. Was soll ich darauf jetzt antworten? Was zum Teufel? Aber dieses Fassungslose so, was zum Teufel?
Ja, aber dazu muss man auch die Situation einfach, dass wir seit 3 Tagen im Schmutz gelebt haben, quasi. Ja. Im selben Leben. Es hat, glaube ich, es war doch das Jahr, wo es absolut geregnet hat. Also wir wirklich wie Neandertaler da gehaust haben. Und dann stehe ich an diesem Stand und Marcel fragt mich, ob das T-Shirt ein modischer Fauxpas ist. Ja.
Das war tatsächlich exakt der Wortlaut.
Ja, ich habe das auch noch 1:1 im Kopf.
War es denn einer?
Nee, es ging. Es war überhaupt noch.
Okay. Also ich sag mal so, ich hab's mir gekauft. Von daher hoffe ich mal, Niklas hat mich nicht komplett verarscht.
Ja.
Aber ja, also um das kurz ein bisschen weiter auszuführen, das begleitet mich ja mein Leben lang. Und ich war so damals in der Schule, der Clef saß ja schon seit der 4. Klasse, ungefähr 3., 4. Klasse immer neben mir. Und dementsprechend auch Anfang Gymnasium und dann hast du ja Kunst und hast auf einmal diese 64 Buntstift-Farbpalette. Für mich persönlich das Grauen.
Oder das Grau.
Das Grau.
Warum steht da eine 64? Warum nicht 4?
Wozu? Und dann immer dieser Augenblick, wo du denkst, okay, ich baue jetzt ein Dunkelrot. Und ich habe natürlich keine Ahnung. Ich kann so grob einsortieren, ja, da ungefähr ist Dunkelrot. Aber ich sehe ja nicht nur Grautöne, ich sehe ja schon Farben, aber ich kann halt teilweise einfach die Kontraste nicht so unterscheiden und kann dann nicht sagen, ob es jetzt ein Orange ist oder ein Grün oder ein, ja, wie auch immer, lila oder blau. Und dann muss ich halt so meinen Nachbarn fragen, in dem Fall Jan, ich bräuchte mal dunkelrot. Und dann gibt er mir halt einen Stift. Aber ob das jetzt dunkelrot ist, das weiß man nicht. Und ich sag mal so, ich glaube, mal war es dunkelrot und mal auch nicht. Also ich weiß noch, ich habe mal bei einem Bildcontest mitgemacht, mit meiner Schwester, glaube ich, wo man so nach Zahlen einfach nur die Bilder ausmalen sollte.
Mal nach Zahlen, ja.
Genau, und ich war halt richtig stolz, weil mein Bild so richtig farbenkräftig war und dachte so, boah, meins ist viel, sieht viel cooler aus als das von meiner Schwester. Mhm. Ja, ich hatte halt auch einen lila Himmel. Und das fand ich persönlich halt schöner, weil er war halt intensiver.
Ja.
Aber das sind halt so Sachen, da fällt es mir dann schwer. Deswegen bin ich hier heute der absolute Experte, wenn es ums Thema Farbkonzepte in Filmen geht. Ich kann euch die Farbpalette runterbeten.
Ich muss auch noch sagen, ich erinnere mich auch an den Physikunterricht. Da warst du, musstest an der Tafel irgendwie diese Kraftpfeile malen.
Ja.
Grün und rot und sowas.
Es war grün, und dann, orange und rot. Wirklich, das ist
ja, das kann sein, ja. Und dann hast du immer so eine Kreide aufgenommen, dann kam so der Blick zu uns hin in die Runde, dann kurz noch nicken oder Kopfschütteln und dann wurde fröhlich der Pfeil gemalt, ja.
Ja, da war ich teilweise schon ein bisschen abhängig von der Gnade meiner Mitmenschen.
Aber immer mit Humor gesehen. Und ich weiß noch, wo wir dieses Geschenk gekauft haben für den Abi-Gag. Wo wir im Geschenk eingepackt waren. Wir Engelsaktion.
Ah, yo.
Da hatten wir auch noch ein relativ peinliches. Da hast du auf pinkes Papier gezeigt, was du unbedingt haben wolltest. Und da stand so eine alte Frau neben uns. Und wir hatten vorher schon so komisch rumgerechnet, wie viel Papier wir brauchen, um uns kartonmäßig so einzupacken. Und dann meint die auch nur so, also ich wollte ja eben schon bei den ganzen Zahlen nichts sagen, aber jetzt mit der Farbe? Du meinst, ob das ein cooles Blau ist. Und das war voll rosa. Ja.
Es war kein gutes Blau.
Ja.
Ja, also das begleitet mich, wie gesagt, mein Leben lang, von daher.
Ich finde das so faszinierend, weil das ist etwas, was man sich, das ist ähnlich wie man sich nicht vorstellen kann, wie etwas aussieht, wenn man die Brille nicht trägt. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ich genauso wenig kann ich mir vorstellen, wie es für dich ist, farbenblind zu sein. Das ist etwas, was du mir wahrscheinlich auch nicht erklären kannst, weil
nee.
Wie ist es für dich im Herbst, wenn du jetzt in Bäume betrachtest, die ja von grün auf gelb und rötlich runtergehen? Kannst du das unterscheiden? Oder?
Ich sag mal, wenn ich die Blätter jetzt so nebeneinander halte,
dann erzähle ich dir gerade Neuigkeiten.
Herbst? Was? Also wenn ich die Blätter nebeneinander halte, dann sehe ich da schon einen Unterschied. So.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass ich, wenn ich in der Natur bin, einfach nicht viel auf Farben achte. Tatsächlich nicht.
Boah, das ist krass.
Also ich glaube halt, ich achte in der Natur viel mehr auf Geräusche und auf das Gesamtbild und weniger auf bestimmte Farben. Einfach, weil ich sie nicht so krass kontrastreich wahrnehme wie andere, glaube ich. Und das ist, also es gibt ja diese Brillen aus Amerika, glaube ich, kommen die so wohl so ein bisschen diese Farbenblindheit bei einigen, auch nicht bei allen, so ein bisschen aufheben sollen. Aber ich habe die tatsächlich noch nie ausprobiert. Also keine Ahnung.
Aber ich hätte dir das irgendwann geschickt und du meinst, du hast so einen Test gemacht und die würde nicht bei dir klappen.
Jein. Also ich habe einen Test gemacht. Man kann das online so scheinbar prüfen, ob diese Brillen bei einem Wirkung zeigen würden oder nicht. Und bei mir kam halt raus, irgendwie nicht die komplette Wirkung, aber nach 2-3 Wochen würde ich wohl einen Unterschied merken. Also es war irgendwie so 60-70 Prozent oder so Wirksamkeit. Was ich auch spannend fand, dass es keine Instant-Wirkung hat, sondern dass da bei mir halt dabei stand, dass das quasi, dass ich mich dran gewöhnen müsste. Und dann würde ich einen Unterschied merken. Aber ich habe es, wie gesagt, bisher noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Aber es wäre was ich eigentlich mal ausprobieren wollen würde. Weil ich kenne halt so Reaction-Videos so aus den USA.
Ja, die kennt man auch so, ja.
Genau, wo halt die Reaktionen teilweise sehr krass ausfallen. Und es geht mir ja genauso wie dir. Also wenn du jetzt sagst, du kannst das so rum nicht nachvollziehen, ich kann es ja auch nicht andersrum nachvollziehen. Ne? Yeah. Also ich weiß ja nie, wie es ist, diese Herbstfarben in dem Kontrast zu sehen, wie ihr sie seht.
Was, glaube ich, schade ist.
Tatsächlich. Ja, das glaube ich auch.
Weil ich bin gestern noch hier durch den Park gelaufen und das sieht halt teilweise so cool aus und so schön einfach.
Ja, ja.
Das, da beneide ich dich nicht drum, sag ich mal so.
Also ich meine, wenn jetzt irgendwie ein krasser Sonnenuntergang ist und dann färbt sich der Himmel so, das sehe ich ja schon auch. Aber ich frage mich halt auch da dann teilweise, ob ihr das noch mal eine Stufe krasser seht als ich oder ob ich das jetzt genauso wahrnehme wie ihr, das kann ich halt nie einschätzen. Ja. Ne? Also ich habe halt nie...
Das kann auch niemand beantworten.
Nee, genau, das weiß auch niemand.
Wir beide zum Beispiel, also Niklas, und wir beide die Farben gleich sehen, das kannst du ja auch nicht sagen.
Stimmt.
Das
ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, das ist auch faszinierend.
Und ich finde es auch spannend zu denken, wie zum Beispiel blinde Leute träumen und sowas. Also da gibt es auch ganz viele Sachen, wenn du das nicht hast, das ist ja abgefahren auf jeden Fall.
Farbenblindheit ist ja nur eine ganz kleine Stufe eigentlich zwischen... Vielleicht gibt es ja auch irgendwas... Guck mal, manche Menschen sind farbenblind. Vielleicht sind auch alle Menschen blind für irgendwas, was sie, wisst ihr, was ich meine?
Also, Infrarot oder
Infrarot, genau. Nicht, ja. Oder also in einen Lichtbereich oder sowas, wo dann andere Lebewesen denken würden, hey, was ist denn mit euch los?
Ja. Naja.
Ja, gut. Dann wird die Gespräche werden mit heute mit dir besonders interessant.
Ja.
Aber ich frage mich, hast du denn dann, kommt dir irgendein Film oder eine Serie dann direkt in den Kopf, wo du sagen würdest, die Farbgebung davon fand ich besonders beeindruckend oder sowas? Oder ist das für dich dann ein No-Brain, also dass du da wirklich gar nicht drauf achtest oder nicht drauf achten kannst?
Aber ich glaube, mir fällt es halt mehr auf, wenn es extremer wird. Und ich finde, und da bringe ich jetzt mal eine Serie ins Spiel, die ich noch nie hier genannt habe, Breaking Bad mag ich die Farbgebung extrem gerne.
Das knallige Rot, ne?
Genau.
Er guckt da unsicher.
ja, genau.
Diese eindeutige Farbgebung.
Ja, aber knallig trifft es auf jeden Fall gut bei Breaking Bad.
Ja, also da fällt es mir halt auf jeden Fall auf. Aber das ist halt echt das Ding, ne? Ich könnte jetzt nicht benennen, was konkret mir daran auffällt oder warum genau oder welche Farbgebung es hat die meiste Zeit. Ich weiß, das sind irgendwie halt so warme Farben gefühlt die meiste Zeit. Es ist halt kein Blau, was da drüber liegt. Das ist halt eher so.
Das ist so krass.
Eher halt warm von der Struktur her. Und ich finde gerade bei den Rückblicken auch bei Breaking Bad ist es auch nochmal ganz extrem. Das ist auch nochmal so richtig weich gezeichnet und farblich und alles. Also.
Aber das ist ja genau das Spannende, weil ich glaube nicht, dass du das nur nicht kannst, dass das viele nicht können, weil das so eine unterbewusste Sache ist. Also auch bei Breaking Bad. Also.
Das stimmt. Obwohl Breaking Bad, habe ich auch hier auf dem Zettel stehen, tatsächlich eins der krassesten Beispiele ist.
Ja, ja.
Weil die sehr stark in diesen grün-gelben Bereich reingehen.
Wüste, ne? Das ist doch
dann so. Ja, nee, nicht nur deswegen, sondern halt zum einen auch wegen Mexiko allein, weil alles, was in Mexiko spielt, hat irgendwie aus irgendeinem Grund diese Gelb-Schattierung. Diese
Mega-Gelbstiche.
Genau, das ist gang und gäbe in Filmen. Du weißt immer, dass das in Mexiko ist,
wenn
da so ein gelber Filter drüber liegt. Aber zum anderen auch dieses grün-gelbliche, etwas sehr Kränkliches und etwas sehr wirkt halt wie Schwefelrauch oder sowas, also wie halt etwas, was irgendwas kaputt macht, also was chemisch halt, so assoziiert man damit, ich zumindest. Und das, finde ich, kriegt man auch natürlich auch durch die Location da, weil das da in New Mexico gedreht wurde, da ist alles so tatsächlich wüstig, aber das kriegt man schon stark mit, finde ich auch. Ja. Also Breaking Bad ist da schon ein krasses Beispiel für.
Ich hatte das mit Tobi auch eben. Vielleicht kannst du das selber mal eben erzählen, weil du hattest da auch schon mal was rausgesucht zum Thema.
Also einfach wie, das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Kostümbild, also dass die ganzen Charaktere, da gibt's so Bilder von, wie die über die ganzen Staffeln ihr Farbschema von den Kleidungen her ändern. Und tatsächlich, dass Walter White, der am Anfang, weiß ich noch, wo noch alles okay ist, ganz andere Klamotten trägt, dann irgendwann, wenn er in diese bösere Phase geht,
Ich weiß ja nicht, auf welche Farben der wechselt, aber insgesamt geht's dann.
Ich glaube, er trägt immer eine rote Kleider, also rote Hemden
Teil. Und sowas. Und teilweise gibt's so extreme Szenen sogar, wo der gerade relativ relaxed ist, so irgendwas Dunkles anhat und dann im Gespräch wird er sauer und dann zieht er seine Jacke an, hat irgendwas Rotes oder so drunter. Also super viel durchdacht und das finde ich mega spannend, weil das checkt man ja eigentlich nicht. Aber es spielt halt mit diesen ganzen Grün steht für Hoffnung und Rot kann für Gefahr oder für was Warmes stehen.
Ich glaube, es ist sogar die Szene mit I am the danger.
Ja, wo der mit Skyler redet, das kann gut sein.
Genau, da zieht er sein Hemd dabei aus und hat unter einem sowieso schon rötlichen Hemd ein noch roteres Hemd oder noch roteres T-Shirt. Und das suggeriert dann direkt Aggressivität und Gefahr.
Ja, vor allem, das ist da ja auch bei allen Charakteren halt so durchdacht ist, dieses Farbschema, genau. Ne?
Ja, das Hank hat auch immer so seinen eigenen Stil und zum Beispiel die Frau von Hank, die ist immer durch die ganze Staffel einfach lila, was so ein bisschen Unschuld ist. Und das ist eigentlich mega spannend gemacht. Also es gibt so Bilder, wenn man einfach Breaking Bad Color oder sowas, vielleicht noch Klamotten, wie auch immer, eingibt, da siehst du wirklich wie über die Staffeln, was die immer so anhaben. Und Jesse hat zum Beispiel immer grün, gelb und rot. Dauerhaft ist mega interessant. Finde ich richtig cool. Ja, aber ist halt, was du eigentlich, wenn du es so guckst, jetzt nicht, du guckst nicht, ah, der hat was Grünes an und so, sondern das wirkt ja auf dich. Und das finde ich eigentlich das viel Geilere da an Farben.
Ja, deswegen fand ich das auch so faszinierend und wollte mal eine Folge darüber machen. Weil es gibt natürlich super viele oder Filme generell, die, wo das massiv auffällt, weil dir irgendwann das ins Gesicht geschrien wird quasi. Mhm. Blade Runner ist dafür ein gutes Beispiel. Können wir vielleicht später noch genauer darauf zu sprechen kommen. Aber diese subtile Kunst, mit der Farbe umzugehen, das ist halt etwas, was man wirklich nicht, also was man einmal muss jemand einem sagen, dass die im Film darauf achten, wie die Farbgebung ist. Und ab dem Punkt achtest du da drauf und denkst, ach klar, stimmt. Habt ihr recht? Habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, ist nur in meinem Unterbewusstsein passiert. Und so Tricks und so, ja, diese Assoziationshilfen, dass du, ist ja ähnlich wie mit, oder es gibt viele Parallelen dazu Musik, dass du so Musikthemen mit Charakteren verbindest, dann verbindest du auch noch Farben mit Charakteren und auf einmal muss der Charakter nicht mehr erscheinen, sondern nur noch die Musik spielen und die Farbe auftauchen und du weißt sofort, dass diese Szene, die gerade passiert, mit diesem Charakter zu tun hat, auch wenn der Charakter in der Szene gar nicht drin ist.
Ja.
Das ist so eine faszinierende Parallele.
Ich finde, dass so Farben, wie du es eben mit Mexiko meintest, so Farben auch super helfen dabei, Orte zu beschreiben einmal. Stimmung natürlich, klar, mit düsteren und nicht so düsteren, aber auch zum Beispiel, das hatten wir auch vorhin, Zeiten. Also zum Beispiel, wenn eine Rückblende ist, dass du dann teilweise schwarz-weiß hast oder viel weniger Farbe einfach, weil man sich an so eine rückgehende Zeit gar nicht so erinnert oder so.
Ja, stimmt.
Und dass dir das also hin und wieder, finde ich, sieht man aktiv, ach, jetzt sind wir, so wie es hier aussieht, sind wir scheinbar in Mexiko, nehmen wir das einfach als Beispiel. Und hin und wieder meinst du, ah, jetzt ist eine Rückblende, einfach nur dadurch, dass sich diese Farbgestaltung ändert. Und das finde ich ziemlich spannend und ist eine gute Hilfe, jetzt nicht einfach zu sagen, 30 Jahre vorher oder sowas. Ja. Also auch dieses Show Don't Tell.
Genau.
So ein bisschen, ja. Das finde ich das Coole.
Das ist ja auch scheinbar was, worauf man sich dann irgendwann in der Filmbranche so ein bisschen quasi geeinigt hat, ne? Weil das ist ja eine Sache, die jetzt nicht nur in einem Film so auftritt, dass man sagt, okay, bei der Rückblende nehmen wir irgendwie die Farben ein bisschen raus, halt um so ein bisschen dieses Verschwommene zu zeigen. Sondern das ist ja bei zig Filmen, dass ich bei der Rückblende das eben sofort erkenne aufgrund der Optik. Ja. Weil das eben im Film irgendwann so etabliert wurde und dann halt von ganz vielen Leuten so übernommen wird als Konzept, zu sagen, wenn ich eine Rückblende mache, zeitlich, dann auf die Art und Weise damit sofort alle merken, okay, das ist eine zeitliche Rückblende.
Ja. Aber ich würde auch sagen, weil es einfach intuitiv ist tatsächlich. Also nicht nur hat einer damit angefangen und die anderen haben es nachgemacht, weil es funktioniert hat, sondern einfach, dass diese unterschiedliche Farbgebung intuitiv in Menschen sagen, okay, das ist jetzt irgendwie etwas anderes, ob es örtlich ist oder zeitlich. Ich weiß, dass sich irgendwas verändert hat, vielleicht nur unterbewusst, aber irgendwas ist gerade anders. So. Und das ist ja eine Riesenhilfe, wenn du irgendwas filmisch erzählen willst.
Das ist richtig, aber ich finde, da gäbe es schon mehrere Optionen, das darzustellen. Du kannst ja optisch ganz viel verändern. Du kannst ja nicht nur die Farbe verändern, du kannst ja auch generell das Bild halt verschwommen machen oder langsamer oder was weiß ich, oder leiser oder dumpf oder du kannst ja, hast ja zig verschiedene Möglichkeiten. Und das mit der Farbe ist da aber schon so ein Konzept, was ich, finde ich, ziemlich durchzieht.
Ja.
Bei so Rückblenden.
Und um an dem Punkt nochmal anzuknüpfen, man merkt auch, wenn es schief geht, wenn die Leute sowas nämlich nicht anwenden, aktuelles Beispiel dafür ist die erste Staffel von Witcher, wo die Zeit Zeitstränge so verwirrend zusammengeschachtelt sind und keine visuellen oder musikalischen Unterscheidungen haben und du dadurch verloren bist. Und zusätzlich steht da nicht drunter irgendwie vor 10 Jahren oder vor 15.
Und die halt Charaktere sehen 1:1 gleich aus.
Die Charaktere, weil die nicht altern teilweise. Ja, genau. Ja. Das ist so. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Aber wenn das halt gelassen wird, komplett führt das schnell zu Verwirrung.
Ich finde, da könnte man jetzt eigentlich Kurzfassung sagen, bei Witcher, wer auch immer fürs Farbkonzept da ist, ist scheiße. Mal ganz hart gesagt. Also ich finde, da hätte man viel mehr machen können, so wie du das gerade beschreibst, finde ich.
Ja. Ja.
Ja, da frage ich mich immer, hart, ob das noch eine bewusste Entscheidung ist. Wahrscheinlich ja schon, aber für was? Also für Verwirrung? Weiß ich nicht halt, wie zielführend das ist.
Bei Witcher könnte ich mir vorstellen, das Problem war, dass die Anteile der Szenen aus den verschiedenen Zeitsträngen halt so groß sind, dass wenn du über einen Stil stülpst, sag ich mal so eine andere Farbgebung oder sowas, wirkt das halt fast schon so 50-50, weißt du? Du hast dann wirklich zwei unterschiedliche Stile und nicht mehr nur noch einzelne Szenen, die diesen Stil haben, um die zeitliche Veränderung zu zeigen. Mhm. Oh, schwierig. Würde Marcel nicht stören. Würde den durchschnittlichen Zuschauer wahrscheinlich auffallen.
Ja.
Ja. Aber was ich eben noch sagen wollte, du hast ja komplett richtig gesagt, dass auch zeitliche Unterschiede durch Farben dargestellt werden können. Und nicht nur in der Story, sondern tatsächlich auch saisonal. Also man kann durch Farbe suggerieren, ob Frühling, Herbst, Winter oder Sommer ist.
Oder auch Tag oder Nacht,
genau, ja. Und das sind so subtile Sachen, da musst du halt keinen Charakter mehr sagen lassen, ja, bei diesen Wintertagen ist mir immer sehr kalt, um das mal sehr mit dem Holzhammer zu formulieren, sondern du gibst einfach eine sehr dunklere Farbgebung oder sowas oder sehr winterhaftige Farben, also nicht keine knalligen Farben oder sowas rein und schon hat der Zuschauer ein Gefühl dafür, in welchen Jahreszeiten das spielt. Gutes Beispiel dafür ist Prisoners. Komme ich jetzt so drauf, weil ich den vor kurzem nochmal gesehen habe. Okay. Aber der ist auch, die Farbgebung ist unglaublich trist. Also nur so Braun- und Grautöne und überhaupt keine Sättigung in den Farben und du siehst kein knalliges Rot oder sowas und du siehst kein Grün. Gefühlt ist alles so zwischen Braun, Grau und Weiß.
Einfach deprimierend.
Deprimierend, genau. Und du weißt, also natürlich merkt man das auch einfach an den Szenen, die draußen spielen, aber du hast sofort das Gefühl, dass das nicht im Frühjahr ist, was auch nicht zu der Geschichte passt, aber ja, das ist auch das
Da muss ich sagen, ganz kurz noch den Film, den wir letztens gesehen hatten, Vergiftete Wahrheit.
Ah, jo, ja.
Der war nämlich gleicher Stil, einfach komplett trist, fast keine Sättigung drin und du warst die ganze Zeit so,
aber das tatsächlich,
ist nicht schöner.
Genau, und tatsächlich hat Vergiftete Wahrheit das gleich gemacht, was Breaking Bad macht. Weil Vergiftete Wahrheit geht auch über einen Pharmaziekonzern und über Umweltverschmutzung, also über Chemie. Mhm. Und du hast die ganze Zeit diesen Grünstich da drin. Mhm. War es grün oder?
Ja, grün-blau. Grün-blau, so, ne? Grau,
genau, ist schwer zu sagen. Genau, aber auf jeden Fall dieses leicht Kränkliche hast du da drin irgendwie. Was so schon faszinierend ist, was du dadurch erreichen kannst.
Mhm. Würdet ihr bestimmten Genres bestimmte Farben zuordnen?
Es geht schon, grob, glaube ich.
Ja, Farben ist immer noch so die Frage, ist Farben oder Helligkeiten ist es ja auch zum Teil, ne?
Ja, ja genau.
Sättigung. Klar, Comedy ist heller als ein Horrorfilm, der ist dunkler, jetzt mal ganz einfach gesagt. Farben ist jetzt schwierig.
Ja, okay, Farben an sich ist vielleicht auch, aber Kontrast und Sättigung und Helligkeit, da kann man schon viel mitmachen. Also du siehst sofort, ob das eine Comedy ist, wenn die Farben ultra knallig sind, wenn du ultra hohen Kontrast hast. Also es springt dir quasi aus dem Fernseher entgegen. Das sieht man auch unglaublich krass an Sitcoms. Ja. Bei Serien sieht man das besser eigentlich, weil alles, was irgendwie dich zum Lachen bringen soll oder sowas, ist halt so knallig, hell.
Ja, das stimmt.
Top ausgeleuchtet. Ja. Sitcoms haben fast keinen Schatten. Also die Wohnungen von denen sind immer so hell, dass du überall hingucken kannst und so weiter.
Ja, du hast nicht diese harten Schattenkanten. Also auch kein Gesicht, das so halb verschattet ist und sowas, weil das ist immer erstmal wieder düster.
Und wenn du dann den Schritt machst zum Beispiel Dr. House. Dr. House ist ganz anders beleuchtet, weil Dr. House viel mehr Themenbereiche abdeckt und viel düsterer ist teilweise.
Aber es ist halt auch so ein bisschen so diese Krankenhausatmosphäre, ne? So dieses
Ja, aber wenn du Scrubs und Dr. House in der Farbgebung und Belichtung vergleichst, Dr. House ist viel düsterer und viel viel weniger knallig und so weiter. Also das ist, ja, das ist ein großer Unterschied.
Nee, Marcel, hast du denn irgendwas gelesen mit Farben?
Ja, also das ist natürlich für mich mal ein bisschen schwierig, sowas zu sehen, aber ich habe auch nichts gelesen. Aber was mir tatsächlich mal aufgefallen ist, weil es mir selber gar nicht aufgefallen ist, sondern weil mir das mal gesagt wurde während der Schauspielausbildung. Und danach ist es mir schon aufgefallen, nämlich dass im deutschen Film Farbgebung oft ein Problem war. Also Problem im Sinne von, dass sich da eben keine Gedanken gemacht wurden oder werden über Farbkonzepte. Und dass man eben bei amerikanischen und britischen oder anderen internationalen Produktionen oft sieht, dass es halt dieses Department gibt, was sich wirklich überlegt, wie ist für den Film unser Farbkonzept, unser Farbschema. Dann richten sich dann auch die Kostüme und, ne, wie gesagt, eben die Nachbearbeitung der ganzen Produktion und so weiter. Und dass in Deutschland eben oft der Film, so wie er ist, genommen wird, geschnitten wird, dann, klar, wird er mal so ein bisschen geglättet, nenne ich es mal, aber farbtechnisch passiert da nicht mehr viel. Und deswegen erkennst du deutsche Filme auch ganz oft sehr, sehr schnell. Gerade die Fernsehproduktionen, so diese Krimis, die sehen auch immer alle gleich aus. Die haben vielleicht einen leichten Blaustich, aber das war's. Aber auch sonst hast du deutsche Filme sehr lange sehr einfach erkannt, weil die eben so, ja, realistisch aussahen. Aber das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv, sondern halt so, du möchtest ja im Film, du möchtest irgendwie erkennen, dass es ein Film ist, ja, ganz, ganz oft. Und du erkennst es halt bei deutschen Filmen ganz oft nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, weil ich habe seitdem, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 7, 8 Jahre her, das Statement, so ein bisschen auch mal versucht, darauf zu achten bei deutschen Produktionen. Und ich finde, teilweise passiert das mittlerweile. Ja. Also, es gibt mittlerweile deutsche Filme, wo ich eindeutig sehe, dass da farbtechnisch, ich weiß das zwar eben immer nie was, aber ich sehe halt, dass es nicht diesen klassisch deutschen Look hat, sondern dass es eben doch farblich, dass da was gemacht wurde, was bearbeitet wurde, sich da Gedanken drüber gemacht wurden, dass es schon internationaler aussieht mittlerweile, als es noch vor mehreren Jahren der Fall war.
Ich glaube, es war auch teilweise gewollt, also im Deutschen, dass es so ein bisschen realistischer aussieht, einfach auch, um sich ein bisschen abzuheben, das deutsche Kino vom internationalen.
Sich schlecht abzuheben?
Um sich schlecht abzuheben, genau, ja.
Ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt war.
Ja, natürlich, also sonst hätten sie es ja gemacht. Also das wird ja jetzt kein Geheimnis für die ganze Branche gewesen sein, dass die, dass es Farbkonzepte gibt in Amerika.
Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie keinen Wert drauf gelegt haben und gedacht, ist nicht so wichtig oder so.
Ja, ja, aber das ist ja dann gewollt.
Ja, okay, also, ja. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel so Schweighöfer-Produktion, das sieht echt aus, wie wenn du RTL 2 gucken würdest.
Obwohl die Til Schweiger-Filme alle einen ähnlichen Look haben tatsächlich. Die sind alle sehr, so ein bisschen dieses weiche Licht und dieser orange-gelbe Ton. Sieht immer, als würde immer die Sonne scheinen. Also die haben schon.
Ja, aber immer dieses, ich finde es immer sehr realistisch.
Ja.
Also das, was Marcel meint, dass wirklich einfach nur die Kamera, wir haben hier eine Szene, wir halten einfach die Kamera drauf und dann muss das passen.
Ja, also habe ich bei deutschen Filmen und Serien auch oft schon gedacht, ja, ist korrekt. Ich wollte noch über ein paar Regisseure sprechen, die das am besten machen, finde ich.
Ich will noch einen Film gleich.
Ja. Ich will noch einmal kurz, bevor wir zu Regisseuren gehen, weil wir gerade noch, ja, weil wir gerade so ein bisschen beim Thema Lokalitätsprioritäten quasi sind oder, ne, bestimmte Vorzüge, weil wir jetzt sagen, in Deutschland nicht so krass, in Amerika und so sehr krass. In Asien, finde ich, die haben auch nochmal ein ganz eigenes Ding und ich kann es jetzt nicht so genau festlegen, aber ich habe immer das Gefühl, dass da für mich im Film bestimmte Farben super krass hervorgehoben werden.
Ja.
Also ich kenne sehr viele Filme, wo du auf einmal so eine Szene hast, wo, keine Ahnung, irgendwie alles sehr grau ist und dann aber so ein Element, so ein Kleid oder sowas, so übertrieben rot ist, dass es dir wirklich, dass es selbst mir ins Gesicht springt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das kenne ich so wirklich in der Art und Weise primär so aus dem asiatischen Raum, oder? Liege ich da verkehrt? Ist wirklich eine offene Frage, so, ob ihr das ähnlich empfindet oder.
Ich weiß, was du meinst. Es gibt es auch im Westlichen natürlich, aber gutes Beispiel dafür ist die Frau im roten Kleid in der Matrix. Das wird sogar thematisiert in der Matrix selbst. Weil die Matrix hat ja so einen grünlich-bläulichen Stil. Und dann gibt es einmal diese Frau, die im roten Kleid auf der Straße entgegenläuft und die sticht unglaublich heraus.
Shutter Island hätte ich noch. Da hast du das sehr extrem teilweise. Gerade in den Rückblenden, da hast du nämlich auch, wo
stimmt,
die Kinder irgendwann im See sind und sowas, da hast du teilweise so richtig knallige Farben oder wo die bei irgendeinem KZ sind oder sowas.
Stimmt,
richtig, ja. Knallige Farben auf richtig tristem Hintergrund, wo das super raussticht.
Ja.
Und krasses Beispiel, aber ist natürlich auch stilistisch so gewollt, ist Sin City, finde ich. Komplett schwarz-weiß mit prägenden Elementen wie
das rote Lippenstift. Das sollte sogar dir aufgefallen sein.
Das stimmt, ja. Das ist wirklich das Extrembeispiel.
Und das muss ich sagen, habe ich früher richtig gefeiert. Ich finde, das sah unendlich geil aus.
Ich finde den Stil halt auch ganz geil. Ich meine, ich würde es jetzt nicht in jedem Film so feiern, aber wenn das halt auch ausgelegt ist. Ich glaube, mir ist das aufgefallen bei dem Film Hero, oder wie heißt der?
Kommt doch an.
Das ist auch so ein asiatischer
Film. Fliegen und so, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Und da sind auch so Szenen drin, wo so bestimmte Sachen so voll krass kontrastreich hervorgehoben werden.
Ja, die machen das schon viel, das ist korrekt.
Ja, gut, aber das wollte ich nur, weil wir jetzt so sehr westlich gerade alles genannt haben und so diesen asiatischen Raum so ein bisschen rausgelassen haben.
Nee, ist aber korrekt, da gibt's einiges.
Ja, Disney-Filme könnte man auch nochmal sagen. Also Realverfilmung auch, klar, Zeichentricks ist ja noch was ganz anderes, aber die sind ja auch alle sehr knallig, kinderlieb, freundlich.
Aber würdest du nicht sagen, das kommt dadurch, dass es ursprünglich meistens Zeichentrickfilme waren? Also, dass sich da quasi dieses Farbkonzept aus dem ursprünglichen Zeichentrick sowieso abgeleitet hat.
Das ja, aber trotzdem,
ist unmöglich, ja.
Aber trotzdem wird es ja angewendet, ne? Also.
Ja, klar, ist richtig. Das, ja.
Was hast du denn für einen Regisseur noch?
Regisseur. Ja, ich wollte euch erstmal fragen, weil ich ja mir einige aufgeschrieben habe, euch welche direkt ins Hirn springen, die man unglaublich mit Farbspiel verbindet.
Ja. Da gibt es auf jeden Fall welche.
Ja, okay. Wie gesagt, die Sache ist halt, das ist Marcel, sowas.
Lass mir mal eine Frage raus.
Da achte ich halt null drauf, ne, meinem Regisseur, wie der jetzt mit Farben umgeht tatsächlich. Also, keine Ahnung. Ich wüsste es halt Villeneuve, aber halt durch jetzt Blade Runner und so weiter, wo es halt sehr extrem ist.
Ja.
Und
durch Drive.
Und durch, ja, Drive zum Beispiel, genau.
Drive ist halt aber Nicholas Winding Refn. Und das.
Oh, ich war einfach bei Ryan Gosling, muss ich zugeben. Ich habe geträumt, sorry.
Aber tatsächlich ist Nicholas Winding Refn, der ganz oben auf meiner Liste steht.
Was hat er noch außer Drive
dann? Only God Forgives.
Ich habe noch einen.
The Neon Demon, den wir hier zusammen gesehen haben, tatsächlich.
Ah, ja.
Ja,
sprich
mich weiter.
Unglaublich krasses Einsatz von Farben und von visuellen Effekten und unglaublich visionärer Stil von dem irgendwie, finde ich. Also ich gucke den unglaublich gerne und der spielt unglaublich krass mit Farben.
Jetzt hänge ich gerade fest und komme nicht auf seinen Namen. Regisseur von King Arthur, vom neuen Aladdin-Film.
Guy Ritchie. Ja.
Der arbeitet, finde ich, auch sehr krass
mit. Oh ja, auch in The Gentleman. Fand ich auch.
Das wäre bei ihm nie so richtig aufgefallen. Bei Guy Ritchie fällt mir immer nur diese rapides Editing auf. Aber ja, vielleicht auch die Farben.
Also vielleicht irre ich mich auch komplett, aber so, wenn ich mich
dran erinnere, ist auf jeden Fall Guy Ritchie, den du.
Habe ich schon das Gefühl, dass die Filme immer sehr, also gerade gut bei Aladdin halt auch sehr extrem, weil es eben auch wieder
habe ich Disney gar nicht gesehen, halt
ist irgendwie. Aber ich fand auch bei King Arthur und so wurde auch viel mit Farben und so gearbeitet, von meiner persönlichen Erinnerung.
Stimmt. King Arthur hat auch einen geilen Soundtrack.
Mega, ey. Wirklich.
Mega. Ich liebe das Lied. Dieses.
Ich habe den auch irgendwie vor ein paar Monaten oder so nochmal gesehen und ich fand ihn wieder richtig gut.
Ich verstehe auch nicht.
Also,
ich verstehe auch nicht, wie wir alle den Film so feiern können und wie kann der so abgekackt sein im Kino? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Also, keine Ahnung. Klar, man kann über die Geschichte irgendwie ein bisschen streiten, aber ich finde, der Film hat so ein geiles Pacing und.
Ja. Und auch geile Cinematografie. Also, sieht
voll
fett aus.
Voll, mega. Naja.
Ja. Und ich wollte noch zwei richtige Größen, Stanley Kubrick zum einen, da ist es relativ offensichtlich.
Ja, das stimmt.
Das ist oft auch rot bei ihm tatsächlich, von der Farbe her. Alleine in Shining, wo der Aufzug da mit Blut geflutet wird.
Ja, das ist schon, sagt euch schon alles, das stimmt.
Oder in 2001 Space Odyssey, diese roten Möbel auf dieser Shuttle-Station, ne?
Ist da bei Space Odyssey nicht auch diese letzte Szene, wo da so durch diese Zeit
Wirrwarr-Dinger
und da hast du auch nur Farben und
also. Ja, aber dann ganz weißen Raum und dann halt rot in einer Stelle und dann halt der Monolith, der komplett schwarz ist. Also er spielt auch sehr krass damit.
Das stimmt.
Ja, und Fincher. Und bei Fincher.
Da sind wir wieder.
Das ist fast das neue Herr der Ringe.
Aber bei Fincher finde ich so interessant, dass du über die Jahre sogar seine Veränderung in seinem farblichen Stil dir nämlich anschauen kannst. Wenn du dir nämlich die Filme Fight Club und 7 anguckst, haben die so einen gritty, gelben, urbanen Stil und sehr, alles wirkt sehr, eklig, sage ich mal so. Oder, also ist nicht ganz das richtige Wort, aber einfach so gritty und irgendwie dreckig. Und er ist über die Jahre gewechselt zu einem sehr kalten, bläulichen Stil, der unglaublich clean wirkt. Also wenn du dir gerade Social Network anguckst oder The Girl with the Dragon Tattoo. Mhm. Bläulich, blau-silbern so Farben, also so unglaublich clean, steril, würde ich so sagen. Und ganz anders als Sieben und Fight Club. Und trotzdem erkennst du seinen Stil wieder, obwohl er diese Farbpalette komplett geändert hat über die Jahre. Finde ich sehr interessant. Und ich mag beide Stile gerne.
Ich finde es tatsächlich mal richtig geil, wenn man irgendwie von so einem Film, den packst du durch irgendwie so ein Programm und dann spuckt er dir am Ende so die meisten Farben aus, die du so nutzt, die meisten Filter, vielleicht Sättigung und alles. Und dann kriegst du dabei raus Regisseur und was für ein Genre das ist und sowas. Und dann könnte man nachher so einordnen, okay, in den Dingern wird das genutzt, das funktioniert gut, in denen wird das gut genutzt. Bestimmt gibt es auch sowas in die Richtung, aber
es gibt, also den, cool. Den ersten Part davon gibt es auf jeden Fall, weil das habe ich für den Thumbnail von heute benutzt. Du kannst ein Bild nehmen aus dem Film und den in so einen Generator werfen und der zieht dir genau die zentralen Farben raus aus dem Bild.
Ja, ah, okay. Ja, sowas, genau. Ja. Sowas wäre geil für meinen ganzen Film irgendwie, finde ich.
Gibt's bestimmt
mit auch. Mit Sicherheit gibt's das ja. Muss das ja nur mehrfach machen, ne? Mit
jedem also, ich meine, gerade im Internet findet man auch alle Farbpaletten zu allen Filmen und Serien. Ne? Also, es ist ja super interessant. Wenn du irgendwie etwas in dem, in der Welt oder sowas kreieren willst, kannst du dir dann die Farbpaletten nehmen und schon sieht das aus wie in dieser Welt. Was funktioniert unglaublich gut. Also, einfach weil es die Farben sind. Und ja, ist ja interessant.
Geiles Thema auf jeden Fall. Auch, also, muss man mal vielleicht ein bisschen auch aktiv drauf achten, zum Teil auf die Farbgebung. Weil es sonst sehr passiv immer auf einen wirkt, aber
ja, irgendwie wie schon gesagt, geil. Schwierig.
Ja,
aber grundsätzlich ja.
Konzentrier dich mal.
Aber vielleicht für die Leute, die das hören und noch nie so richtig auf Farben geachtet haben.
Ja.
Wes Anderson.
Hab ja, auch oh, stimmt.
Oh, ja, guter genau. Punkt.
Stimmt.
Grand ja. Budapest Hotel.
Ja, da voll.
Farbgewaltig.
Moonrise Kingdom.
Aber ist geil.
Unglaublich krass.
Das stimmt, ja. Jetzt, ja. Wo du sagst, auf jeden Fall, ja.
Und das kombiniert noch mit diesem Stil, das macht auch noch mal viel aus, finde ich.
Da ist das dann so weit. Was so bei Fincher ansatzweise ist, du erkennst Fincher an der Farbpalette, aber den Wes Anderson, da mag die Farbpalette auch eine andere sein, aber du erkennst das trotzdem, weil das so.
Ich finde, bei Wes Anderson ist es wirklich sein Markenzeichen, tatsächlich, ja. Wie er damit umgeht. So, das gehört einfach zu seinem Stil und du erkennst die Filme halt sofort daran.
Schon so ein bisschen in die Richtung einfach too much.
Ja, aber genau, auch, aber gewollt. Aber
angenehme,
halt.
Genau, irgendwie cool, ja.
Kombiniert mit sehr comichaften Figuren und so weiter. Und
Bewegung auch, finde ich zum Teil,
ja. Sehr interessant. Cool. Sehr interessant.
Das stimmt, ist auch ein gutes Beispiel.
Ja, gut.
Ja, gut.
Habt ihr noch Aspekte, die man da besprechen müsste?
Mit unserer wahnsinnigen Vorbereitung, die Marcel und ich gemacht haben, eher nicht.
Nee, also ich meine, klar, man kann jetzt noch über bestimmte Szenen oder sowas bestimmt auch sprechen, aber hatten wir alles irgendwie teilweise mit dabei.
Mhm. Ja.
Und nö, ich fand's eigentlich einen ganz interessanten Einblick. Ich dachte mir auch am Anfang, okay, können wir darüber überhaupt so viel sprechen, über das Thema Farben in Filmen? Aber es ist wie bei allem so, wenn du dich dann ein bisschen damit auseinandersetzt, so, dann findest du doch viele verschiedene Aspekte und Themen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben so das Wichtigste auf jeden Fall aufgegriffen.
Ich finde das so interessant, dass immer, wenn wir denken, dass wir für eine Folge vielleicht nicht genug, also dass wir dann nach einer Viertelstunde aufhören zu reden, kompletter, das ist uns noch nie passiert. Egal, stimmt, um welches Thema, um welches lächerliches Thema es geht, es wird immer mindestens eine Stunde. Und dann ist es eher so dein Blick auf die Uhr, so, wir müssen langsam mal
zum Ende
zum
kommen.
Ende kommen.
Muss gleich zur Bahn rennen.
Ja, genau.
Der Klassiker hier.
Ich glaube, das ist dem Podcasten geschuldet, dass du sonst keine Gelegenheit hast, so über ein Thema so ausführlich zu reden. Und dann kannst du mal alles rauswürgen, was dir so über die Jahre sich da angesagt hat.
Ja, das ist ja das Schöne. Ja. Ich meine, wir nehmen uns doch wirklich die Zeit dafür, um uns wirklich einfach nur über dieses Thema zu unterhalten. Und auch sonst, wenn du jetzt auf einer Party oder so bist, gut, jetzt gerade eh nicht, aber normalerweise, dann unterhältst du dich halt mal so 10 Minuten über was und dann geht auch wieder irgendwo was. Dann ist wieder irgendwo Action, dann wird man wieder rausgezogen.
Musst dir ein neues Bier holen.
Und musst dir ein neues Bier holen. So, du wirst immer
nach
wieder
10 Minuten.
unterbrochen in diesem Dialog und deswegen fühlst du dich nicht so tiefgehend.
Ja.
Und das ist halt hier das Coole. Wir nehmen uns halt die Zeit, um wirklich mal alles, was einem dazu einfällt, so rauslassen zu können.
Das ist auch meine Theorie, warum Podcasts so erfolgreich sind. Genau das im alltäglichen Leben nicht passiert. Dass du redest zwar mit Leuten über Stunden hinweg, aber nicht über ein Thema.
Ja.
Und wenn du dieses konzeptionelle, diesen konzeptionellen Rahmen hast, den du dir selber gibst, strangerweise, funktioniert das auf einmal und ist dann sehr interessant. Ja.
Sehr. War auf jeden Fall ein spannender Vorschlag, Niklas.
Ja.
Alles klar, dann wrappen wir es ab.
Gerne.
Gerne.
Ja, gerne.
Rap.
Ja, gerne. Rap.